Heute möchte ich ein Thema beleuchten, welches für viele sehr relevant ist, und zwar sowohl für die Befürworter als auch für die Gegner. Es geht um Statussymbole. Ich möchte zunächst die persönliche Perspektive aus Statussymbole beleuchten, das heißt also die Menschen, die Statussymbole befürworten oder auch die Menschen, die Statussymbole nicht befürworten, mal etwas detaillierter beleuchten. Dann möchte ich auf die Rolle von Statussymbolen im Privaten eingehen und dann ins Geschäftliche wechseln. Dann möchte ich auf die soziologische Wirkung der Statussymbole eingehen, also auf die Statussymbole als Kommunikationsmedium, man könnte auch sagen als Medium der nonverbalen Kommunikation, und last but not least, was man insbesondere im Business damit anfangen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In letzter Zeit war ich in einigen großen Städten unterwegs, in den dortigen Einkaufs- und Fußgängerzonen, und habe zum Teil lange Schlangen vor Geschäften entdeckt. Und in diesem Falle war es nicht eine lange Schlange vor dem Geschäft mit der Dubai-Schokolade, dieser Trend war zu diesem Zeitpunkt schon Geschichte, sondern es waren lange Schlangen vor den Luxusanbietern Louis Vuitton und Rolex. Das heißt, beide Unternehmen mussten die Anzahl der Menschen, die sie in ihre Läden hineinlassen, limitieren. Vielleicht ist es ein Marketing-Trick, vielleicht ist es tatsächlich eine Sicherheitsfrage, ich weiß es nicht. Ich habe nur beobachtet, dass eine Menge Menschen vor diesen Geschäften standen, um die begehrten Produkte dort auswählen und vielleicht auch kaufen zu können. Das zeigt mir, dass eine Menge Menschen Statussymbole mögen. Nun habe ich mal ChatGPT befragt, ob es Studien gibt über die Relevanz von Statussymbolen für Menschen, und die Aussage dort war, zwischen ca. einem Drittel bis zu 50% der Menschen sind Statussymbolen gegenüber aufgeschlossen. In diesen von ChatGPT herausgesuchten Studien ging es vorrangig um das Auto als Statussymbol, also die ganz persönlichen oder auch privaten Statussymbole waren da das Thema. Das zeigt allerdings eins. Ungefähr die Hälfte der Menschen ist Statussymbolen in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger gewogen. Also man mag vielleicht welche, man besorgt sich selbst welche, man hat auf jeden Fall nichts dagegen. Die andere Hälfte, die anderen 50%, da gehören dann vielleicht die hinein, die selbst keine Statussymbole konsumieren, die das Thema überhaupt nicht interessiert, oder auch jene, die Statussymbole vollständig ablehnen. Das heißt, wir haben in der Bevölkerung einen breiten Split an Perspektiven auf Statussymbole. Und das führt mich zur ersten kleinen Erkenntnis, zur Überprüfung der eigenen Wahrnehmung. Das heißt also, ich darf mich überprüfen, wo ich mich sehe bei den Statussymbolen, und du darfst dich überprüfen, und wir beide dürfen jeweils annehmen und wissen, dass es eine Menge Menschen auf der anderen Seite unserer Meinung gibt, die das völlig anders sehen. Das heißt, wenn du Statussymbole ablehnst, musst du dennoch davon ausgehen, dass es eine Menge Menschen gibt, die Statussymbole mögen. Und wenn du Statussymbole mögen solltest, dann musst du davon ausgehen, dass es dennoch eine Menge Menschen gibt, die Statussymbole ablehnen oder dieser Sache völlig emotionslos gegenüberstehen. Es gibt also hier tatsächlich immer eine andere Seite. Und gerade dann, wenn ich für die Organisation von Gruppen, von Teams, von Abteilungen, von Unternehmen verantwortlich bin, ist es doch wichtig, daran zu denken, es gibt auch die jeweils anderen, die das, wie ich Statussymbole sehe, wahrscheinlich nicht so sehen und nicht teilen. Interessanterweise wird das Thema ja nicht sehr intensiv verbalisiert. Also die, die Statussymbole tragen, die tragen sie, wenn man so möchte, mit nonverbaler Kommunikation. Aber die meisten betonen es nicht. Und ja, die anderen, die das nicht so mögen, die sprechen auch die Leute, die die Statussymbole wiederum tragen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht darauf an, dass sie diesen Protz oder diesen gezeigten Konsum nicht so mögen. Das heißt also, das Thema wird eher etwas subtil gehandhabt. Und deshalb glaube ich, dass es neben den Befürwortern und den Gegnern auch noch welche gibt, die vielleicht nach außen hin ein anderes Bild geben, als sie innerlich denken, einfach um der gesellschaftlichen Bubble Rechnung zu tragen, in der sie sich bewegen. Nun stellt sich die Frage, was ist jetzt überhaupt ein Statussymbol? Nun, das beginnt bei den klassischen Dingen und die ChatGPT-Studie nannte hier Untersuchungen zum Thema Auto. Also ich glaube, in unseren Breiten ist das Auto nach wie vor ein relevantes Statussymbol. Die Kleidung, die Markenkleidung hier speziell natürlich auch, aber auch Uhren, Schmuck gehört zum Feld der Statussymbole und Accessoires, beispielsweise die teure Handtasche oder solche Dinge, kann man dazu zählen. Ich denke aber auch, andere Themen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, sind persönliche Statussymbole. Ja, ich denke vielleicht an Kinderwagen, an die Privatschule für den Nachwuchs, vielleicht sogar an Partys, deren Größe, deren Glamour oder auch, dass ich ein Theater besuche, in die Oper gehe, vielleicht auch die Urlaubsziele, die ich anvisiere und besuche und all sowas gehört zu persönlichen Statussymbolen dazu. Und hier hat man auch wieder diese zwei Perspektiven. Vielleicht ist dir noch nie in den Sinn gekommen, dass dein Urlaubsziel ein Statussymbol sein könnte. Du berichtest also in deinem sozialen Umfeld von deiner Urlaubsreise. Für andere Menschen auf der anderen Seite könnte es aber wie der Bericht von einem Statussymbol rüberkommen, insbesondere dann, wenn es ein besonderer Urlaub war. Und das heißt gar nicht, dass der Urlaub besonders teuer gewesen sein muss. Er kann auch besonders günstig gewesen sein, denn auch ein Lastenfahrrad oder Konsumverzicht und solche Dinge gehören in letzter Konsequenz zu Statussymbolen. Also das heißt, ich symbolisiere ja einen Status und das heißt nicht nur mit Geld, sondern durchaus auch mit anderen Mitteln, eine Bibliothek, die Bücher, die ich lese, die Filme, die ich mir anschaue, die Fernsehserien, die ich sehe, den Fußballverein, den ich supporte und so weiter und so fort. Also Statussymbole gibt es mannigfaltig, die im Prinzip meinen Status in meiner Peer Group, in meinem sozialen Umfeld zeigen sollen. Nun gibt es Statussymbole aber auch im Business und ich möchte mal schnell auf diese Seite wechseln. Das heißt, was sind typische Business-Statussymbole? Und ja, da beginnt es ja gleich wieder mit dem Auto. Ich glaube, der Dienstwagen, wie es so schön heißt, ist ein im Business besonders relevantes Statussymbol. Schon mal die Frage, bekomme ich einen oder bekomme ich keinen, ist der erste Einstieg in das Dienstwagenprivileg, wie das ja in Deutschland zum Teil auch genannt und steuerlich subventioniert wird. Aber auch die Größe des Dienstwagens, die Ausstattung des Dienstwagens, das spielt zum Teil eine Rolle. Und einige Unternehmen haben sehr ausgefeilte Policies, welche Menschen welche Dienstwagen fahren dürfen. Und daran lässt sich schon feststellen, das ist ein relevantes Thema. Ich habe mit einem Vertreter von einem großen Konzern gesprochen und er sagte mir, dass an der Frontscheibe ein kleiner Aufkleber dran ist mit verschiedenen Farbgebungen und dieser Aufkleber zeigt an, auf welcher Hierarchie der Fahrer dieses Fahrzeugs ist. Und dieser Aufkleber hat eine große Bedeutung in diesem Unternehmen und als man ihn mal wegrationalisiert hat, gab es einen großen Aufschrei. Also man kann schon sehen, die Statussymbole im Business sind zum Teil sehr subtil. Wenn sie also nicht so offensichtlich sind wie der Dienstwagen und dessen Größe, dann kann es der Aufkleber auf der Frontscheibe sein, der anzeigt, wer ist hier gerade unterwegs. Neben dem Dienstwagen fällt uns natürlich wahrscheinlich das berühmte Eckbüro ein oder allgemein das größere oder repräsentativere Büro. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Ja, einige Unternehmen pflegen natürlich eine Politik, dass auch die Führungskräfte im gleichen Büro sitzen, im gleichen Großraumbüro wie die Mitarbeitenden. Ich finde es durchaus legitim und richtig. Andere Unternehmen allerdings haben immer noch größere Büros für ihre Führungskräfte und ganz große Büros für die Vorstände. Ich kann mich noch an die Diskussion in meinem Unternehmen erinnern. Das heißt, wir haben ein vierstöckiges Gebäude und ganz oben ist das Penthouse. Und das Penthouse ist eigentlich die Etage der Chefs, ja, C-Level-Etage ganz oben. Wir haben mit Absicht ganz oben in die C-Level-Etage unsere Besprechungsräume reingebaut, in denen wir uns mit unseren Kunden getroffen haben, mit großer Dachterrasse und schöner Aussicht. Das war auch ein Zeichen, ein Statement, dass bei uns ganz oben die Kunden sitzen und nicht die Vorstände. Auch das ist natürlich eine subtile Transportierung einer Statusinformation. Bei uns ist der Kunde beispielsweise der König und nicht der Vorstand. Also auch sowas lässt sich natürlich einsetzen. Nun, mir ist in der Vorbereitung dieses Podcasts noch eine andere Sache durch den Sinn gekommen, nämlich militärische Organisationen oder uniforme Organisationen, nicht nur Militär, auch Polizei, auch Feuerwehr, auch andere Organisationen, die Uniformen tragen, zeigen teilweise den Status der Träger der Uniform mit entsprechenden Symbolen. Wer beim Militär war, kennt ein bisschen die Litzen, die insbesondere bei den Unteroffiziersdienstgraden wichtig sind. Das heißt also, welche Litze am Ärmel, an der Jacke, auf dem Schulterstück angebracht ist, zeigt entsprechend an, welchen Dienstgrad diese Person hat. Und dazu kommen noch diverse Accessoires, wie zum Beispiel die Schützenschnur, die bei den Unteroffiziersdienstgraden getragen wird, oder auch so ein paar Abzeichen, die man sich an das Revers heften kann, die den Status repräsentieren. Bei den Offizieren wird es etwas gesetzter gemacht, nicht ganz so viel Litze. Und da ist das nur ein goldener Stern auf dem Schulterstück oder ein silberner Stern auf dem Schulterstück. Also nur die Farbe des Schulterstücks oder die Farbe des Sterns repräsentiert hier den Status des Trägers. Aber die Insider wissen natürlich, um was es sich hier handelt und in letzter Konsequenz auch, wen sie zuerst grüßen müssen und wer sie zuerst grüßen muss. Selbst solche Dinge sind ja dann gemäß des Status, zum Beispiel des Schulterstücks, entsprechend geregelt. Also auch in uniformen Organisationen ist der Status repräsentiert, in dem Fall ganz offensichtlich mit den Schulterstücken. Und ich nehme an, dass Menschen, die in solchen Organisationen tätig sind, einerseits auf ihren eigenen Status Wert legen und andererseits natürlich auch den Status der anderen beobachten. Bei der Gelegenheit sieht man gleich so die zwei Dimensionen, nämlich das Zeigen des Status und das Beobachten des Status, welches daraus resultiert. Das heißt, zusammenfassend, in Organisationen im Allgemeinen, aber auch im Business im Speziellen, gibt es Statussymbole, die vielleicht nicht für alle offensichtlich sind, aber die Insider der Organisation können den Status einschätzen und einigen Menschen ist es wichtig, diesen Status zu zeigen, andere nicht. Siehe die Einleitung zu dieser Episode. Wenn dir es gar nicht wichtig ist, deinen Status in deiner Organisation zu zeigen, heißt das aber nicht, dass es allen Menschen nicht wichtig wäre. Sollte es dir wichtig sein, ist es wichtig zu wissen, dass es einigen anderen tatsächlich nicht wichtig sein könnte. Nun habe ich ja schon bei den Uniformträgern einen Gedanke angeteasert, der mir auch bei der Vorbereitung des Podcasts durch den Sinn gekommen ist, dass es einerseits darum geht, den Status zu zeigen und auf der anderen Seite darum geht, dass dieser Status auch gesehen wird. Daher glaube ich, dass Statussymbole ein Mittel der nonverbalen Kommunikation sind. Und wie wir vom großen Paul Watzlawick wissen, kann man nicht nicht kommunizieren. Also die relevanten Statussymbole zeigen, kommunizieren diese Statussymbole. Und die, die extensiv keine Statussymbole nutzen, kommunizieren auch das. Das heißt, du kannst gar nicht ohne Statussymbol durch die Weltgeschichte gehen. Entweder kaufst du dir im Luxuswarengeschäft das teure Accessoire oder die teure Uhr, die jeder erkennt, oder halt auch nicht. Beides wird durch dein Umfeld, durch dein soziales Umfeld beobachtet. Das heißt, der Träger oder die Trägerin schmückt sich mit dem entsprechenden Statussymbol, mit dem Auto, mit dem Schmuckstück, mit der Kleidung, mit dem repräsentativen Büro oder auch mit der großen Party, die sie schmeißt, ja? Und die anderen beobachten dieses Verhalten. Und nun gibt es hier auch wieder verschiedene Hypothesen, was mit dieser Beobachtung passieren kann. Die einen, die beispielsweise auch dieses Thema Status als wichtig empfinden, sehen dann vielleicht den Status der anderen entweder als Ansporn oder auch als Protz. Auch hier kann man wieder ganz verschiedene Reaktionen der anderen beobachten. Das heißt, es gibt immer den Sender des Status, die Person, die den Status repräsentiert und zeigt. Und es gibt auf der anderen Seite die Beobachterinnen und Beobachter, die den Status sehen. Einige erkennen den Statusunterschied gar nicht, weil sie zum Beispiel die Markenkleidung gar nicht unterscheiden können und nicht teuer von günstig unterscheiden können. Andere können die Unterschiede identifizieren und können dann zu jeweils individuellen Schlüssen dazu kommen. Das wiederum hat der Sender der Nachricht überhaupt nicht im Griff, wie der Empfänger der Nachricht diese Nachricht interpretiert. Und das ist am Beispiel des Statussymbols wunderbar systemisch. Das heißt, die Kommunikation, die ich aussende, in dem Fall das Zeigen oder Nichtzeigen von Statussymbolen, hat eine Reaktion auf der anderen Seite bei Empfängerin oder bei Empfänger. Was die Reaktion aber sein wird. Also beispielsweise, ich finde das toll oder ich finde das gar nicht toll oder ich habe es gar nicht gemerkt, das kann ich nicht wissen. Da agiere ich also ein Stück weit im Ungewissen, somit wie mit meiner verbalen Kommunikation übrigens auch. Ja, wenn ich das nicht explizit auflöse und frage, ob denn aufgefallen ist, dass ich kein Statussymbol trage oder ob das Statussymbol aufgefallen wäre, solange ich das nicht explizit auflöse, kann ich nur Hypothesen anstellen, was die andere Seite hier entdeckt haben könnte. Also eine sehr spannende Geschichte, die in letzter Konsequenz dennoch nach meinem Dafürhalten dazu beiträgt, dass soziale Systeme stabilisiert werden. Ich glaube, die militärischen Statussymbole haben sich ja seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden gehalten. Ja, früher war es vielleicht eine goldene Krone oder eine Feder mehr, die man sich an den Kopf befestigt hat, um den Status zu repräsentieren. Und heute sind es halt Schulterstücken mit Sternen drauf oder viel Litze bei den Unteroffiziersdienstgraden. Das hätte sich nicht so lange gehalten, wenn wir Menschen nicht in gewisser Art und Weise affin für solche Dinge wären. Was kann man aus dem bisher Gehörten nun mitnehmen? Was könnte ein Fazit sein? Nun, ich finde, das Spektrum des Zeigens und des Wahrnehmens von Statussymbolen ist extrem breit gefächert und demzufolge macht es auch Sinn, in Organisationen ein etwas breiteres Portfolio anzubieten. Auf der einen Seite macht es wahrscheinlich keinen Sinn, in einer Business-Organisation extrem auf Statussymbole zu setzen, so wie das beispielsweise im Militärischen erfolgt. Das heißt, jeder Person einen Dienstgrad zu geben und ein Schulterstück macht wahrscheinlich keinen Sinn. Gar keine Dienstgrade und Schulterstücke im übertragenen Sinne zu vergeben, ist aber vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Also, dass eine Person, die beispielsweise Karriere gemacht hat, das irgendwie auch zeigen kann, vielleicht über den Titel auf der Visitenkarte, vielleicht über das Büro, vielleicht über den Dienstwagen, das macht aus meiner Sicht Sinn. Denn wie die Person diese Insignien ihrer Macht dann nutzt, das hängt ja wieder mit ihrem ganz individuellen Statusempfinden zusammen. In letzter Konsequenz gehören damit Statussymbole zu den sogenannten entscheidbaren oder entschiedenen Entscheidungsprämissen. Also entscheidbar, weil man darüber entscheiden kann, ob es Statussymbole gibt oder nicht und entschieden dann, wenn darüber entschieden wurde. Und dann kann ich entweder entscheiden, es gibt welche und in welcher Art und Weise, oder ich kann entscheiden, es gibt keine und dann ist es halt auch so entschieden. Und so kann eine Organisation über diese entschiedenen Entscheidungsprämissen oder über die Entscheidung dieser entscheidbaren Entscheidungsprämissen festlegen, wie Statussymbole in der jeweiligen Organisation genutzt werden sollen. Und wenn ich sie ganz weglassen sollte, dann werde ich Menschen nicht anziehen, die Statussymbole wichtig empfinden, deren Status gerne repräsentieren möchten. Und wenn ich dagegen großen Wert auf Statussymbole lege, dann werde ich vielleicht Menschen abschrecken, die das gar nicht so toll finden. Wenn ich dagegen aus meiner Sicht eine moderate Art und Weise entwickle, die einerseits ein paar Statussymbole ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch nicht sehr extensiv darstellt, dann kann ich vielleicht eine Umgebung schaffen oder eine Kultur entwickeln, in der Statussymbole zwar eine Rolle spielen, aber keine große. Und damit hätte ich dann eine Organisation, die für viele Menschen, für die die Statussymbole mögen und für die die Statussymbole nicht mögen, anschlussfähig sein kann. Und diese Entscheidung wiederum kann jede Organisation für sich selbst treffen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.